SWR Kultur. Gast vor 8.
Luca Pferdmenges ist 23 Jahre alt. Er hat die Welt erst als Jongleur bereist, inzwischen als Reiseinfluencer. Sein bisheriges Leben lässt sich in wenigen Zahlen so zusammenfassen: alle 195 Länder der Welt bereist, 250.000 Abonnenten auf Instagram. Bei TikTok folgen ihm 3 Millionen Menschen. Aber das Leben besteht natürlich nicht nur aus Zahlen. Willkommen bei SWR Kultur am Abend, Herr Pferdmenges.
Dankeschön, hallo, danke für die Einladung.
Wir haben es neulich schon mal probiert hier in SWR Kultur am Abend vor ein paar Monaten. Da ging es nicht, weil Sie in Montenegro waren und da gab es ein größeres Internetproblem. Heute klappt's. Wo sind Sie gerade?
Ich bin tatsächlich gerade in Deutschland bei meiner Familie in Mönchengladbach. Das kommt gar nicht so häufig vor.
Ja, und das Netz, das ist die gute Nachricht, das Netz in Mönchengladbach ist stabil an diesem Abend.
So kennt man es von Mönchengladbach.
Wie reisen Sie denn? Wie müssen wir uns Ihr Leben vorstellen? Wo übernachten Sie?
Ja, angefangen hat alles mit dem Jonglieren. Also ich bin ursprünglich Jongleur, Sportjongleur, so würde ich mich selbst bezeichnen. Habe wahnsinnig viel trainiert als Kind, habe dann irgendwann meine Schule abgebrochen und bin nach Österreich gezogen, um Jonglieren Vollzeit zu machen. Das ging dann bis Corona gut, da hatten wir dann keine Auftritte mehr. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und mit der Jonglier-Community im Rücken habe ich dann so ein bisschen das Reisen angefangen. Das war natürlich auch während Corona wahnsinnig schwierig, viele Regulatorien, man hatte nicht viel Bewegungsfreiheit. Aber durch die Jonglier-Szene konnte ich halt eben immer ja, bei Leuten schlafen, auch in Ländern, die ich sonst, wo ich keine Kontakte hin sonst hätte. Bin am Anfang sehr viel gereist für Auftritte. Ich bin dann für Zirkusfestivals, für Conventions unterwegs gewesen, erst in Deutschland, in Europa, dann irgendwann weltweit. Und dann mit Corona kam es so wirklich, dass ich mich dann Vollzeit auf das Reisen fokussiert habe. Dass ich mir gesagt habe, okay, ich versuche online jetzt mein Geld zu verdienen, also eben mit Reisevideos. Und da hat mir die Jonglier-Community wahnsinnig viel noch bei geholfen, auf jeden Fall. Das hat mir eine riesen Tür eröffnet damals.
Um das Jonglieren zu beschreiben, Sie jonglieren mit Keulen, die so LED-beleuchtet sind. Sie können mit 12 Bällen jonglieren, das können auch nicht so viele auf der Welt. Also Sie sind da voll Profi gewesen, so kann man es beschreiben. Jetzt reisen Sie, Sie sind Reiseinfluencer. Wie funktioniert das denn? Wie leben Sie davon?
In der Regel sind es Firmen, die mich bezahlen, also klassische Influencer sozusagen. Also Firmen bezahlen mich, um ihre, meistens sind es Reiseprodukte in meine Videos zu integrieren. So finanziere ich mir das Reisen seit 2021 und mittlerweile ist es mein Vollzeitjob.
Also angefangen hat es mit der Jonglage, da haben Sie die ersten Länder besucht, so wie Sie beschrieben haben. Inzwischen sind Sie als Reiseinfluencer eben weltweit unterwegs, alle Länder dieser Erde besucht, um das Spektrum zu beschreiben. Sie waren auch in Nordkorea, Sie sind da reingekommen, weil ein Reiseanbieter gerade mal wieder Gäste ins Land bringen durfte und Sie spontan genug waren, um pünktlich an dem Treffpunkt da in China zu sein. Das ist eine Diktatur, da gibt es Aufpasser, da muss man strenge Regeln einhalten. Wie haben Sie dieses Land erlebt?
Ja, Nordkorea ist kein Urlaubsland, ne? Das möchte ich auch immer so unterstreichen. Ich war auf der ersten Touristengruppe, die seit über 5 Jahren ins Land durften. Das war jetzt im Februar diesen Jahres. Mittlerweile haben sie tatsächlich auch wieder zu. Also das ist nicht so gängig, dass man nach Nordkorea reisen kann. Und ich hatte zum Glück auch durch meine Arbeit natürlich die Flexibilität, sehr spontan nach China zu reisen an die Grenze. Also wir sind damals da wirklich per Land reingefahren. Und auch für die chinesischen Behörden war das sehr überfordernd, weil dann auf einmal nach 5 Jahren macht diese Grenze wieder auf und dann sind da 20 Leute von außerhalb an der Grenze und wollen nach Nordkorea. Das war ja für sie auch wahnsinnig stressig. Und im Land selbst natürlich, wie du es schon beschrieben hast, das ist natürlich sehr restriktiv. Man hat letztendlich eine Tour, man hat keine Bewegungsfreiheit, man hat immer natürlich Guides dabei, die schauen, was man macht. Man bekommt das gezeigt, was sie sehen wollen, aber wenn man ein bisschen seine Augen aufmacht, sieht man auch deutlich mehr vom Land.
Konnten Sie mit den Menschen in Nordkorea sprechen, jetzt außerhalb von diesen Touristengruppen und denen, die halt die Guides quasi vorgesehen hatten?
Sehr schwierig. Also es gab so 3 Situationen, würde ich sagen, wo man das machen konnte. Also wir haben einmal so ein Shoppingzentrum, eigentlich so einen großen Markt, Indoor-Markt sozusagen besucht. Und da waren wahnsinnig viele Shops. Und in der Regel werden die Leute, wenn wir eine Schule zum Beispiel besuchen, werden die Leute eben vorgewarnt. Ja, die Touristen kommen, benehmt euch so quasi. Das war in der Mall natürlich nicht möglich, wenn da hunderte Shops und hunderte Verkäufer rumschwirren. Da hatte man dann tatsächlich ein bisschen die Möglichkeit, mit Leuten zu reden. Und als wir ihnen dann gesagt haben, dass wir aus Deutschland, aus Kanada, aus Australien kommen, Da waren sie auch natürlich neugierig. Aber die Kontakte mit Einheimischen sind natürlich selten und trotzdem überwacht. Also so einfach kommunizieren kann man nicht. Und es gibt natürlich auch sehr viele Regeln, an die man sich halten muss. Und da muss man aufpassen.
In welcher Sprache haben Sie sich verständigt?
Wir hatten Übersetzer dabei. Also die Tourguides sprechen auch Englisch. Es ist nicht wahnsinnig gut, aber es ist genug, um sich zu verständigen. Viele von uns konnten Koreanisch. Also es war so, die Hälfte von uns waren Leute, die eben dieses Ziel haben, jedes Land der Welt zu bereisen. Die andere Hälfte waren Nordkorea-Nerds, die dann teilweise auch koreanische Studien studieren, teilweise in China studieren. Also Leute, die einfach immer schon mal nach Nordkorea wollten und da irgendwie so eine Obsession mit haben. Und das heißt, viele haben eben Koreanisch gesprochen. Und der Dialekt ist ziemlich veraltet im Norden. Ein bisschen formeller. Also wenn man südkoreanischen Slang im Norden spricht, ist es fast unhöflich. Also es grenzt an das Unhöfliche. Und das war für die koreanisch Sprechenden relativ schwierig, da sich richtig drauf einzustellen und nicht unhöflich zu wirken.
Sie haben es gesagt, es gibt eine Community von Menschen, die dieses Ziel erreichen wollen, alle Länder der Welt zu bereisen. Sie sind der Jüngste, der das je geschafft hat.
Genau, das ist ein bisschen zur Debatte. Also wenn man sagt, ich möchte jedes Land der Welt ordentlich wirklich bereisen, also in jedes Land reinfahren wirklich, dann bin ich der jüngste Mensch, der das hier gemacht hat. Lexi Limitless hat es mit 21,5, glaube ich, gemacht, sowas um den Dreh. Sie war aber in einigen Ländern eben nicht wirklich. Also zum Beispiel in Nordkorea hat sie nur die DMZ-Tour gemacht, die Demilitarized Zone. Die kann man von Südkorea aus machen und man fährt halt nicht wirklich ins Land rein. Also man ist da halt bei der Grenze. Und viele Leute zählen das, um das Land zu bereisen.
Das
Ich
ist dieser
zähle es nicht.
neutrale Streifen zwischen Nord- und Südkorea.
Genau, genau.
Und wenn man da drin ist, ist man quasi im Niemandsland. Sie wollten aber wirklich in alle Länder rein. Das heißt, für Sie heißt ein Land besucht zu haben, es auch wirklich betreten zu haben, mit Leuten gesprochen zu haben, oder wo ist da die Definition?
Also, solange ich im Land bin, reicht es mir sozusagen schon für die Definition. Ich möchte aber immer irgendwas im Land erleben. Also, ich möchte jetzt nicht in ein Land fliegen, nur dass ich da kurz meinen Fuß hinsetze und dann wieder rausfliege. Also das war mir immer wichtig auf der Mission, dass ich halt irgendwie was erlebe im Land. Und das ist teilweise relativ schwierig, auch visatechnisch. Also zum Beispiel Sudan, das war mein vorletztes Land, noch nach Nordkorea tatsächlich. Die haben mir halt nur 2 Tage Visa gegeben, weil die Situation da im Moment so prekär ist. Und das ist natürlich auch ein Land, da sagen viele Leute, wow, da sollst du nicht hinfahren, die Leute leiden so viel und das ist irgendwie so ein Fehl am Platz, da dann als Tourist hinzufahren. Und ich habe es dann trotzdem gemacht wegen der Mission und hatte eine Wahnsinnszeit im Sudan. Also die Leute sind auf mich zugekommen auf der Straße und haben gesagt, du bist der erste Tourist, den ich seit 5 Jahren in meinem Land sehe. Danke, dass du unserem Land eine Chance gibst. Und das sind schon so Begegnungen, auch wenn es dann nur 2 Tage sind, die bleiben hängen.
Muss man für diesen Weg ein rationaler Mensch sein oder vielleicht eher ein bisschen verrückt? Darüber sprechen wir gleich mit Luca Pferdmenges. Er hat alle Länder dieser Welt bereist, 195 an der Zahl. Das letzte im April, der Inselstaat Palau im Pazifischen Ozean. Herr Pferdmenges, Sie haben mit 17 die Schule verlassen und sind nach Österreich gegangen, um da professioneller Jongleur zu werden. Das haben Sie uns eben schon erzählt. Das braucht ja eine gewisse Furchtlosigkeit. Woher kommt die bei Ihnen? Warum trauen Sie sich so viel zu?
Ich glaube nicht, dass es was ist, was sich einfach über Nacht entwickelt. Also ich glaube, das ist sehr graduell und peu à peu tastet man sich daran. Für mich war es damals schon klar, okay, ich möchte mit dem Jonglieren mein Geld verdienen. Das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich hatte wahnsinnig inspirierende Vorbilder. Dann würde ich zudem behaupten, ich bin ein relativ rationaler Mensch. Und ich habe mir damals gedacht, mein Abitur, okay, ich bin zwar ein guter Schüler, aber ich brauche es halt jetzt einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich jongliere lieber ein Jahr mehr in Österreich und bin glücklicher. Und deswegen habe ich dann mein Abitur abgebrochen. Das war natürlich auch, ja, ein Schock, vor allem für meine Lehrer. Also meine Mutter wusste das. Die hat mich auch sehr viel unterstützt. Sie hätte mir natürlich auch einen Riegel vorschieben können und sagen, nee, du machst jetzt dein Abitur noch fertig. Kann man natürlich auch verstehen. Aber sie vertraut mir da auch. Also sie würde mich, glaube ich, nicht so frei ziehen lassen, wenn sie mir nicht vertrauen würde in dem, was ich mache. Und finde mittlerweile eben auch neue Wege, Geld zu verdienen. Also ich mache Jonglage-Auftritte schon noch so nebenbei. Also die großen so Fernsehshows und so mache ich immer sehr, sehr gerne mit. Aber hauptsächlich lebe ich jetzt halt von den Reisevideos. Und ich weiß nicht, die Furchtlosigkeit, ich denke mir halt einfach, man lebt nur einmal. Und wir sind so privilegiert hier aufgewachsen in Deutschland. Das Schlimmste, was in meiner Situation passieren kann, ist, dass ich zurückkomme nach Deutschland und hier einen normalen Job mir suche. Also das ist so das maximal Schlimmste, was eigentlich in meiner Situation passieren kann. Und da finde ich es Wahnsinn, wie viele Leute eigentlich Angst vor so einer Entscheidung haben. Weil man lebt doch nur einmal. Also man soll doch eigentlich, wenn wir alle dem folgen würden, wofür wir uns wirklich begeistern, so unserer Passion folgen, dann wäre die Welt doch viel schöner.
Also Sie sind ein eher furchtloser Mensch, Sie sind aber auch in Ländern gereist, die gefährlich sind. Syrien, Krisenländer, Afghanistan. Wie haben Sie sich denn durch diese Länder hindurch bewegt? Wie bereiten Sie sich vor auf diese Reisen?
Ja, du sagst jetzt, das ist furchtlos. Manche würden sagen, es ist dumm. Das gehört natürlich, es ist eine Gratwanderung oft zwischen diesen Extremen. Selbst solche Länder, das ist ja nichts, was sich Schlag auf Schlag entwickelt. Also das hat angefangen mit Reisen in Europa und durch die Jonglier-Community ist man eben sehr vernetzt. Und es gab zum Beispiel in Afghanistan eben dieses Zirkusprojekt in Kabul, die einzige Zirkusschule dort. Und da hatte ich immer schon Kontakt hin. Und das habe ich halt versucht, so gut wie es geht, halt so ein bisschen zu unterstützen. Und dann war ich einmal für 3 Wochen tatsächlich in Afghanistan und habe dort unterrichtet an der Zirkusschule. Das war gerade als Covid losgegangen ist tatsächlich, also 2020, war ich dann halt für 3 Wochen in Afghanistan. Das war noch vor der Taliban-Übernahme natürlich. Das war halt auch einfach irgendwie so ein Herzensprojekt von mir, dass ich da meinen Skill auch irgendwo an sie weitergeben kann. Also ich habe dann Rabia Ahmadi unterrichtet. Sie ist eine Jongleurin aus Afghanistan, wahrscheinlich die beste, die das Land je gesehen hat. Und sie ist dann am Ende des Jahres 2020 tatsächlich unter die Top 40 populärsten Jongleure der Welt gewotet worden. Und das war, würde ich sagen, weil ich halt auch viel mit ihr Videos gefilmt habe und sie halt trainiert habe. Und das hat ja irgendwie schon auch einen Grund, warum man in solche Länder fährt. Also ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, als würde ich in Afghanistan Urlaub machen, weil das sollte man nicht.
Das heißt, Sie verstehen keine Ihrer Reisen als klassischen Urlaub?
Korrekt. Also ich würde sagen, jedes Land der Welt zu bereisen hat sehr, sehr, sehr wenig mit Urlaub zu tun. Die Zeit, wo man tatsächlich in Ländern ist, die man so als klassische Urlaubsdestination bezeichnen würde, ist wahnsinnig limitiert. Also ich würde mir wünschen, dass es da eigentlich mehr von gibt. In der Regel ist man doch sehr unkomfortabel natürlich auch am Reisen. Es kommt natürlich immer aufs Budget drauf an. Ich hatte jetzt kein wahnsinnig großes Budget, habe es mir natürlich auch alles selbst finanziert. Deswegen musste ich immer sehr aufs Geld natürlich auch achten. Und dann schläft man in der Regel in irgendwelchen Ranz-Hostels oder eben nutzt Couchsurfing oder ist dann zum Beispiel mal an einer Zirkusschule, wo man unterrichtet. Ich schlafe nicht in 5-Sterne-Hotels. Und das macht das Ganze natürlich irgendwo realer, aber auch unkomfortabler.
Sie sind für Ihre Reisen natürlich mehrfach um die Welt geflogen, sind 23, gehören zur Gen Z. Fridays for Future, Klimaschutz ist ein ganz großes Thema in dieser Generation. Wie passt das zu Ihren Reisen?
Also ich sehe ein, dass mein CO2-Fußabdruck rahmenschwarz ist. Das ist mir natürlich bewusst, das ist mir nicht egal. Ich lebe zum Beispiel vegan, um das auch so ein bisschen zu kompensieren, also hauptsächlich aus Ethikgründen. Ich sage immer, ich habe genug Leid auf der Welt gesehen, ich muss nicht zu noch mehr beitragen. Aber auch, um halt einfach ja, meinen Fußabdruck so ein bisschen zu reduzieren. Ich weiß, dass er super, super groß ist. Ich sehe meine Mission, vor allem mit meiner Community, die ich mir aufgebaut habe, jetzt von ja, knapp 3,5 Millionen Leuten, so ein bisschen darin, die Welt eben zu verbinden. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Follower aus Israel, weil ich Hebräisch spreche, und auch wahnsinnig viele Follower aus Ländern wie Pakistan oder Iran, weil wenn man in solche Länder reist, wird man in den lokalen Medien relativ schnell bekannt, sagen wir es so. Und das heißt, ich habe aus beiden Lagern sozusagen viele Follower und sie schauen sich gegenseitig die Videos aus den jeweils anderen Ländern an. Und also wenn ich da so ein bisschen eine Brücke sein kann, um die Welt so minimal friedlicher zu machen, dann finde ich, ist mir das Allerwichtigste, weil dafür habe ich mir die Community aufgebaut und ich kann nicht alles machen. Also ich kann alleine nicht das Klima retten, aber wenn die Welt ein bisschen friedlicher wird, dann sehe ich das als meine Mission.
Der Reiseinfluencer, weltreisende Jongleur Luca Pferdmenges war unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch. Ciao, ciao.